Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Die Feuerpause in Gaza ist vorbei. Israel hat die Militäraktion wieder aufgenommen, nachdem es die Hamas bezichtigt hat, die Feuerpause gebrochen zu haben. Vor einer Stunde habe ich mit Julio Segador aus dem ARD-Studio Tel Aviv gesprochen und ihn gefragt, wie die Lage ist.
Aktuell ist es so, dass israelische Kampfjets jetzt verstärkt Angriffe gegen Stellungen der Hamas im Süden des Gazastreifens fliegen, also in Khan Yunis und auch in Rafah. Nach Angaben der Hamas soll es dort mehrere tote Zivilisten gegeben haben. Das können wir so unabhängig natürlich nicht bestätigen. Aber ich habe Fotos gesehen, die jetzt auch veröffentlicht werden aus Khan Yunis und Rafah. Und da sind dicke, dicke Rauchwolken zu sehen. Also der Kampf ist wieder aufgenommen worden. Der Krieg geht weiter. Das hat das israelische Militär auch bestätigt. Und wir haben vor wenigen Minuten jetzt auch eine erste Erklärung bekommen aus dem Büro vom Premierminister Benjamin Netanyahu. Und da heißt es, dass eben die Terrororganisation Hamas gegen das Abkommen, gegen die Waffenruhe verstoßen hat. Sie ist der Verpflichtung, alle entführten Frauen freizulassen, nicht nachgekommen, hat eben Raketen auf Israel abgefeuert, heißt es da. Und deshalb kehrt man eben zurück zu den Kämpfen. Und in der Erklärung wiederholt dann Benjamin Netanyahu noch einmal die Ziele, die er hat, die er ja schon die ganze Zeit auch immer wieder betont hat. Die Entführten müssen freigelassen werden. Es gilt, die Hamas zu eliminieren. Und es muss eine Garantie da sein, dass aus Gaza nie wieder die Bewohner Israels bedroht werden.
Was heißt das konkret jetzt erst einmal für die israelischen Geiseln, die noch nicht freigekommen sind?
Das ist die ganz große Frage. Wir haben, man kann sagen, über 100 Geiseln, die nach wie vor in der Hand der Hamas sind. Da haben natürlich die Menschen hier in Israel wirklich gehofft, dass sie freigelassen werden, dass die Waffenruhe noch einmal verlängert wird, wonach es ja eigentlich bis wenige Minuten vor Ablauf der bisherigen Waffenruhe auch aussah. Und die Perspektive für diese Geiseln ist jetzt alles andere als gut. Sie sind der Faustpfand in der Hand der Hamas von einer Terrorgruppe, von der wir jetzt auch wieder gesehen haben, dass sie es eigentlich gar nicht ernst meint, dass sie das Ende dieser Waffenruhe auch mit dem Beschuss auf israelisches Territorium provoziert hat, wenige Minuten vor Ablauf der Waffenruhe. Also keine gute Perspektive für die über 100 Geiseln im Gazastreifen.
Aus Tel Aviv, Julio Segador. Und damit sind wir schon mittendrin im Wichtigsten dieses Morgens in aller Kürze. Zum vorläufigen Ende der Feuerpause im Nahen Osten sagte heute Morgen im Deutschlandfunk der SPD-Politiker Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.
Mit Hamas ist kein Frieden möglich. Das haben die vergangenen Tage noch einmal sehr deutlich gezeigt. Kürzlich der furchtbare Anschlag auf Zivilisten in Jerusalem, jetzt die einseitige Aufkündigung der zeitlich befristeten Feuerpause. Ich gehe fest davon aus, dass dieser Rückschlag, den wir jetzt leider erleben müssen, nicht dazu führt, dass keine Verhandlungen mehr aufgenommen werden. Das muss auch weiterhin die Priorität von uns allen sein, von der internationalen Gemeinschaft, aber auch von der israelischen Regierung, dass wir alles dafür tun, dass Geiseln befreit werden.
Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts berät der Bundestag heute in erster Lesung über einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2023. Hans-Joachim Viehweger.
Haushaltstechnisch geht es bei diesem Nachtragshaushalt vor allem um eine Art Umbuchung. Die Kredite, die für die Bezahlung der Energiepreisbremsen aufgenommen worden sind, werden jetzt nachträglich in den Bundeshaushalt aufgenommen. Politisch aber hat diese Umbuchung eine besondere Bedeutung. Voraussetzung dafür ist nämlich, dass die Schuldenbremse erneut ausgesetzt wird, im vierten Jahr in Folge. Genau das wollte Finanzminister Christian Lindner eigentlich verhindern. Die Energiepreisbremsen wurden daher aus einem sogenannten Sondervermögen bezahlt, finanziert mit Kreditermächtigungen aus der Vergangenheit. Doch genau diese Praxis hat das Bundesverfassungsgericht moniert, quasi als Buchungstrick, um die Schuldenbremse zu umgehen.
Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat die Bundesregierung auch zu Sofortprogrammen für die Sektoren Verkehr und Gebäude verurteilt. Dazu sagte in dieser Sendung Lukas Köhler, Vizevorsitzender der FDP-Fraktion im Bundestag und zuständig für Wirtschaft und Klima.
Das Tempolimit ist ja lange schon in der Diskussion. Es ist ja eher eine symbolische Maßnahme, um den Klimaschutz umzusetzen. Und für uns gilt immer, wenn es nicht nötig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es nötig, keins zu machen, wenn, wie beim Tempolimit, die Einschränkung der Freiheit überwiegen würde. Wenn wir sagen, wir werden die Schuldenbremse nicht auflösen und wir werden keine neue Notlage ausrufen und wir werden keine Steuererhöhung machen, müssen wir natürlich Einsparungen vornehmen. Und wir werden mit absoluter Sicherheit über alle Einsparmöglichkeiten sprechen. Wir sehen bei der Pendlerpauschale oder dem Dienstwagenprivileg noch nicht den großen Hebel, weil es andere Probleme löst. Aber natürlich wird das gerade intern alles diskutiert.
Europa hätte die Ukraine schon nach der Besetzung der Krim durch Russland im Jahr 2014 stärker unterstützen müssen, so heute Morgen die Einschätzung von Rio Terras, früher Oberbefehlshaber der estnischen Armee und heute EVP-Abgeordneter im Europäischen Parlament.
Der Krieg ist 10 Jahre alt und ich glaube, dass in der Bevölkerung in Europa die Leute, die Politiker wählen, glauben es noch nicht, dass es tatsächlich ein Krieg um unsere Werte ist. Und das ist das Problem, weil uns es noch immer noch sehr gemütlich und bequem ist. Weil Putin, wenn er Ukraine gewinnt, könnte er sich vorstellen, eine 40 Millionen Volk enttäuscht und der sich gegen uns kehrt, wenn Russland Oberhand hat. Dann wird es für Europa sehr viel schlechter sein, als einfach mit dem Geld und mit den Waffen und Munition Ukraine zu unterstützen.
Seit heute dürfen Bürger aus Deutschland und 4 weiteren EU-Staaten für maximal 15 Tage ohne Visum nach China einreisen. Benjamin Eisel.
Hintergrund der Visa-Erleichterungen dürfte vor allem die schwächelnde Wirtschaft in China sein und die Hoffnung, mehr Austausch zu ermöglichen und Investitionen anzulocken. Der Geschäftsführer der Deutschen Auslandshandelskammer in China, Jens Hildebrand, lobte die Entscheidung, forderte aber gleichzeitig weitere Schritte, um verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen. Auch Deutschlands Botschafterin in China, Patricia Flor, begrüßte die Entscheidung, die Visapflicht zu lockern. Sie hoffe, die chinesische Regierung weite die Regelung auf alle Länder der Europäischen Union aus, erklärte sie vergangene Woche.
Zum heutigen Welt-AIDS-Tag werden zwar leicht gesunkene Neuinfektionszahlen gemeldet, aber zur Entwarnung besteht auch hierzulande kein Anlass. Ulrike Till.
Vergangenes Jahr haben sich laut Robert-Koch-Institut rund 1.900 Menschen in Deutschland neu mit dem AIDS-Erreger angesteckt. Im internationalen Vergleich ist das wie schon in den Vorjahren eine niedrige Gesamtzahl. Bei Heterosexuellen und bei Menschen, die Drogen spritzen, sind die Zahlen angestiegen. Immer mehr homo- und bisexuelle Männer mit besonders hohem Ansteckungsrisiko nutzen inzwischen die sogenannte Präexpositionsprophylaxe, kurz PrEP. Das sind Medikamente, die vor dem AIDS-Virus schützen, wenn man sie täglich schluckt. Bisher kommen die Mittel jedoch viel zu selten auch bei anderen Gruppen zum Einsatz, kritisiert das Robert-Koch-Institut.